NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die Niederländer haben gegen das Abkommen zwischen EU und Ukraine gestimmt. Die EU sucht jetzt fieberhaft nach einer Lösung. Dazu auch unser Kommentar. In Belgien wiederum suchen die Behörden mit einem besonderen Video nach dem flüchtigen Attentäter von Brüssel. Und die Panama Papers, die beschäftigen weiterhin alle Welt, zum Beispiel die EU-Kommission, während Russlands Putin sich weigert, sich damit zu beschäftigen. Ja, in den Niederlanden haben die Neinsager gewonnen. Das heißt, all jene, die Nein sagen zum geplanten Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine. In einer Volksabstimmung haben mehr als 60% der Niederländer dagegen votiert. Die Euroskeptiker in Großbritannien finden das großartig. Und auch Moskau als Gegner der derzeitigen ukrainischen Regierung freut sich darüber. Eine Herausforderung für die EU und eine vertrackte Situation für den niederländischen Premier Mark Rutte. Aus Brüssel, Malte Pieper.
Er ist am Tag danach der mit Abstand gefragteste Gesprächspartner überhaupt. Mark Rutte, der niederländische Ministerpräsident. Das Problem ist nur, der rechtsliberale Rutte, er will nicht mehr reden. Er rennt geradezu über die Gänge des Parlaments in Den Haag. Und das Einzige, was er immerzu wiederholt, ist: Ich habe doch gestern schon alles gesagt. Wir werden jetzt in den kommenden Tagen, Wochen, vielleicht auch Monaten eine Lösung suchen.
Ja, ich habe gestern in Halle gereagiert und wir gaan nu de komende Dagen, Weken en misschien zelfs Maanden zoeken naar een Oplossing.
Mit anderen Worten, nichts ist klar. Kein Wort über die Strategie, die die niederländische Regierung sich zurechtgelegt hat. Wohl nicht ganz zufällig, vermuten Experten wie der Politikwissenschaftler Klaas de Vreese von der Universität Amsterdam. Die Chance ist groß, dass das Schweigen bis Anfang Juli andauert, bis die Niederlande die EU-Ratspräsidentschaft wieder abgegeben haben. Denn natürlich gibt es kaum etwas Peinlicheres für einen Regierungschef, der im Moment an der Spitze Europas steht, als wenn die eigene Bevölkerung klar gegen seine Politik an der Wahlurne protestiert. In Brüssel jedenfalls gibt man sich ziemlich zugeknöpft und der Sprecher von Kommissionspräsident Juncker lässt zwar wissen, sein Chef sei traurig, um anschließend hinterherzuschieben: Das Abkommen ist durch die Entscheidung der 28 Mitgliedstaaten vorläufig in Kraft getreten. Alle haben diesem Akt zugestimmt. Daran ändert sich erst einmal nichts. Soweit die offiziellen Erklärungen. Hinter den Kulissen wird dagegen schon eifrig gearbeitet. Satz für Satz gehen die Juristen der EU-Kommission das Abkommen noch einmal durch, prüfen, welche Teile auf jeden Fall erhalten bleiben, weil sie allein durch die EU geschlossen werden konnten, schauen, an welchen Stellen wiederum Änderungen möglich sind und ob es möglicherweise auch Varianten gibt, sodass nur das holländische Parlament noch einmal förmlich damit befasst werden muss. Oder ob wirklich alle 28 Parlamente noch einmal ran müssen, also auch der Bundestag, inklusive Verhandlungen vorher. Aber so unschön, dass die meisten Beteiligten hier in Brüssel finden, von großer Aufregung ist wenig zu spüren. Viele seufzen nur, so wie der Weimarer Europaabgeordnete Dieter Koch, der die deutschen Unionsabgeordneten mit anführt.
Wir hatten schon wichtigere Verträge, zu denen Nein gesagt worden ist. Wer sich jetzt insbesondere darüber freut, meine ich, ist Putin.
Und das könne ja eigentlich auch keiner wollen. Eine Kompromissvariante, die über die Gänge geistert, geht deshalb übrigens so. Man fügt vor allem einen Satz in das Abkommen ein. Einen Satz, der sicherstellt, dass die Ukraine so schnell nicht Mitglied der EU wird. Denn genau davor hatten viele Niederländer Angst. Rund um das Europaparlament hört man nun, wir hatten ohnehin nicht vor, bald eine neue Erweiterungsrunde zu machen. Wenn das dem lieben Frieden dient, warum sollten wir es nicht dann noch reinschreiben?
Malte Pieper war das aus Brüssel. Das geplante Assoziierungsabkommen zwischen EU und Ukraine ist nicht der erste Versuch dieser Art. 2013, vor rund 3 Jahren, da hatte es erhebliche Auseinandersetzungen über eine erste Version gegeben. Die Folgen waren der Sturz des damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, der Bruch der Ukraine mit Moskau und schließlich auch der blutige Konflikt im Osten des Landes. Und auch für die EU beinhaltet das Abkommen offenbar weiterhin Sprengstoff. Kai Küstner kommentiert.
Der EU droht der Brexit. Gleichzeitig ist die Grexit-Gefahr keineswegs für alle Zeiten beseitigt. Kommt nun auch noch der Nexit? Nein, ein Ausstieg der Niederlande aus der Europäischen Union steht keineswegs bevor. Auch nach der dortigen Abstimmung nicht. Trotzdem ist das niederländische Nein für die EU eine kleine Katastrophe. Denn es rückt die Union wieder ein Stück dichter an den Abgrund heran. Wer einen EU-Verantwortlichen beobachtet, fühlt sich in diesen Zeiten bisweilen an eine Figur in einem Computerspiel erinnert, die von einer Ecke des Bildschirms zur anderen hetzt, um mit Wassereimern immer wieder neu entstehende Brände zu löschen und am Ende doch nur verlieren kann, wenn das so weitergeht. Woran Europa aktuell zu verbrennen droht, ist der Nationalismus, von dem wir eigentlich dachten, er sei ein hässliches Phänomen der zurückliegenden beiden Jahrhunderte. Doch in der Flüchtlingskrise wurde offenbar, dass die meisten EU-Länder im Ernstfall doch nur bereit sind, von hier bis zum eigenen Grenzzaun zu denken. Die Briten könnten nun mit ihrer Abstimmung im Juni endgültig unter Beweis stellen, dass sie lieber auf einer Insel wohnen wollen. Und nun also die Niederlande. Ausgerechnet das so treue Gründungsmitglied der EU. Die Urheber der Abstimmung haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihnen die Ukraine, der eigentliche Grund des Referendums, herzlich egal ist und es ihnen nur darum geht, den Pro-Europäern eins auszuwischen. Das Erschütternde daran ist, dass die Ideen der Donald Trumps Europas, denn nichts anderes sind die nationalistischen Populisten, zu verfangen scheinen. Zum einen wird der EU hier Unrecht getan, dass Arbeiter in Bielefeld und Beijing mittlerweile miteinander konkurrieren müssen. Für die Globalisierung also kann Brüssel nichts. Zum anderen aber sollte es ganz Europa durchaus zu denken geben, wenn die Frustration so abgrundtief zu sein scheint, dass die Menschen bereitwillig den einfachen Antworten europäischer Trumps auf den Leim gehen. Es hilft also nichts, die Hände in den Schoß zu legen und allen viel Spaß zu wünschen, die es lieber gern allein mit Russland oder China aufnehmen wollen, als im europäischen Verbund. Die EU muss vom Brandbekämpfungs- in den Sorgenbekämpfungsmodus übergehen. Ein anderes Handelsabkommen als das ukrainische, das mit den USA nämlich, wäre ein Anlass, diese Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Zunächst aber bleibt die ernüchternde Erkenntnis, dass Europa es nun mit einem weiteren Krisenherd zu tun hat. Auch wenn sich das Abkommen mit der Ukraine vermutlich irgendwie wird retten lassen, was bei all denen, die auf dem Maidan in Kiew ihr Leben riskiert haben, um ihr Land näher an die EU heranzurücken, sich nun als Eindruck abzeichnet ist, aus vollem Herzen wollen euch die Europäer doch nicht. Überhaupt ist die Welt nun vor der EU gewarnt. Auch Minderheiten in kleinen Mitgliedstaaten können wichtige Abkommen in Frage stellen. Sowohl was die EU als auch was die Ukraine betrifft, wissen die Niederländer vermutlich noch gar nicht so richtig, welche Freude sie dem russischen Präsidenten Putin gemacht haben.
Das Nein der Niederländer zum Assoziierungsabkommen zwischen EU und Ukraine, das kommentierte Kai Küstner im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Umweltminister der Länder, die haben sich heute zu einer Sonderkonferenz getroffen, und zwar wegen des Dieselskandals bei Volkswagen. Die Minister suchen nach politischen Lösungen. Und heute ist ein neuer Vorschlag aufs Parkett gekommen, eine blaue Umweltplakette. Jens Wiening ist unser Korrespondent in Berlin. Was verbirgt sich denn hinter einer blauen Plakette?
Ja, das ist eine wirklich blaue Plakette, so soll sie aussehen. Und Hintergrund ist, dass viele Städte die Vorschriften für Feinstaub und Stickoxid nicht einhalten können. Da gibt es klare Vorgaben der EU. Ja, und als Maßnahme können dann die Städte bestimmte Zonen für Autos sperren, die nicht die Euro-6-Norm erfüllen. Hintergrund ist, dass den Kommunen sonst Vertragsverletzungsverfahren drohen. Das könnte dann teuer werden. Und bis Ende des Jahres soll dieses Gesetzgebungsverfahren durch sein. Und dann gibt es eine blaue Plakette.
Aber wir haben doch schon sozusagen die Ampel, die regelt, wer wohin fahren darf mit welchem Auto. Was bringt das denn jetzt, noch eine blaue Plakette einzuführen?
Naja, erstmal ist die Maßnahme freiwillig. Also die Kommunen können dann bestimmte Zonen sperren für Autos, die eben nicht die Euro-6-Norm erfüllen. Aber sie müssen das nicht. Nur der Druck ist halt eben groß, wenn sie die erlaubten Werte ständig überschreiten. Und da muss man halt messen, was es dann tatsächlich in der Praxis bringt.
Es hat ja auch noch einen anderen Vorschlag gegeben, der was für die Umwelt bringen sollte, nämlich Dieselkraftstoff höher zu besteuern, also auch aufgrund des Abgasskandals. Was ist daraus geworden?
Ja, da gab es den Vorstoß von einigen Bundesländern, unter anderem eben auch von Nordrhein-Westfalen, den Diesel höher zu besteuern. Aber die Länder sind da ganz klar auf Eis gelaufen. Da kam ein klares Nein aus den meisten anderen Bundesländern, zum Beispiel aus Bayern. Ganz klares Signal, der Diesel soll bleiben, die Steuern sollen auch nicht steigen. Diesel ist zudem CO2-freundlicher als andere Motoren, hieß es dort. Und ja, die Dieselmotoren müssen generell sauberer werden. Aber da ging es wohl ziemlich heiß her heute bei der Sitzung. Aber es kam eben nur heiße Luft dabei heraus.
Das heißt, die Dieselsteuererhöhung ist vom Tisch, die blaue Plakette ist vorgeschlagen worden. Gibt es denn noch irgendwelche anderen Mittel, irgendwelche anderen Konsequenzen aus dem Abgasskandal, die die Umweltminister jetzt ziehen?
Naja, es gab noch einige Appelle an die Bundesregierung, an die EU. Also nochmal ganz klar das Statement der Umweltminister: Wenn Kosten für Nachrüstungen von Autos anstehen, dann müssen das ganz klar die Autobauer zahlen. Der Appell an die EU, Abgastests endlich im realen Betrieb draußen auf der Straße zu machen und eben nicht mehr auf dem Laufband. Ja, und dann noch ein Hinweis, nämlich es gibt ja immer wieder die Debatte im Moment um Kaufanreize für Elektroautos. Auch da ganz klares Statement: Die Bundesregierung soll solche Kaufanreize setzen, damit Elektroautos für die Käufer eben attraktiver werden.
Ganz kurze letzte Frage. Das waren ja nur die Länderumweltminister. Ist das bindend, was die beschließen?
Ja, das Bundesumweltministerium war heute auch dabei vertreten und das Bundesumweltministerium hat eben auch diese Entscheidung mit der blauen Plakette verkündet und gesagt, morgen geht's los und bis Ende des Jahres soll das Gesetzgebungsverfahren dann durch sein.
Jens Wiening war das aus Berlin zur Sondersitzung der Umweltminister heute. Vielen Dank. Die deutsch-französischen Regierungskonsultationen, die haben Tradition. Sie sind Routine, wenn man so will, und Teil der gegenseitigen Beziehungspflege. Sie haben aber auch europäische Bedeutung, vor allem wenn es in der EU schwierig wird. Und das ist im Moment ganz bestimmt an vielen Punkten der Fall. Ob Ukraine-Abkommen, Panama Papers, Terrorismus oder Flüchtlinge, Themen haben Frankreichs Präsident François Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Minister, die mit ihnen gereist sind, ganz bestimmt. Aus Metz berichtet Kerstin Gallmeier.
Es sollte die lothringische Stadt Metz sein, in einer Region mit deutsch-französischer Geschichte, wo die Bundeskanzlerin und Frankreichs Staatspräsident heute zusammenkamen und mit ihnen jeweils rund 15 Minister aus beiden Ländern. Ganz oben auf der Tagesordnung die Flüchtlingskrise, die in den vergangenen Monaten zwischen Deutschland und Frankreich eher für Missstimmung als für Vertrauen gesorgt hatte. Doch hier wollen beide Länder nach vorn blicken. In Metz betonte man deshalb die gemeinsamen Positionen, zum Beispiel beim EU-Abkommen mit der Türkei. Wir haben zusammengearbeitet, wir haben zusammen nach einer Lösung gesucht und wir haben sie zusammen vor dem Europäischen Rat präsentiert. Und jetzt werden wir sie gemeinsam in die Tat umsetzen. Das ist die Nachricht, die ich anlässlich dieses Rats übermitteln will. Gemeinsam trete man auch für eine bessere Sicherung der europäischen Außengrenzen ein. Das sei nötig, um Schengen im Inneren wieder zu stärken. Trotzdem, die letzten Monate haben ihre Spuren hinterlassen. So mutete zumindest die Übergabe auf der Pressekonferenz zwischen Gastgeber Hollande und der Bundeskanzlerin etwas holprig an.
Angela. Ja, danke schön, Herr Präsident François.
Doch auch die deutsche Bundeskanzlerin setzte auf Geschlossenheit mit Frankreich.
Wir haben angesichts der terroristischen Herausforderungen oder Attacken, die Frankreich zu bestehen hatte, verstanden. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung, jetzt darauf zu reagieren. Das zeigt sich in der Arbeit der Innenminister, das zeigt sich in der Arbeit der Außenminister, der Verteidigungsminister. Und deshalb werden wir an dieser Stelle auch europäische Projekte beschleunigen.
Dazu gehören zum Beispiel der Austausch von Fluggastdaten, die Zusammenarbeit von Geheimdiensten oder die Unterstützung Griechenlands. Auch neue mögliche Flüchtlingsbewegungen aus Libyen haben beide Länder im Blick. Deutschland und Frankreich wollen auf eine Stabilisierung der Lage in dem nordafrikanischen Land setzen und die neue Regierung unterstützen. Als konkretes Ergebnis konnten Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande die Gründung eines deutsch-französischen Integrationsrats verkünden. Zuvor hatten die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer und Frankreichs Außenminister Ayrault einen gemeinsamen Bericht übergeben mit Vorschlägen für eine stärkere Zusammenarbeit bei der Integration. Ein Thema, das gerade für Deutschland durch die vielen angekommenen Flüchtlinge noch wichtiger geworden ist.
Gerade was die noch aufkommenden Projekte anbelangt, werden wir gemeinsame Arbeit haben und auch überlegen, wie wir das Sachwissen über die Erfahrungen bei der Integration zwischen Deutschland und Frankreich noch besser teilen können. Wir können nur gemeinsam besser werden.
Ein Satz, der wohl nicht nur in Sachen Integration gilt.
Bleiben wir noch mal beim Thema Flüchtlinge. Der Bundespräsident, der sagt ja auch gern klare Worte zu großen politischen Debatten und appelliert auch gerne an die Bevölkerung. Und genau zu dem Thema Flüchtlinge hat er heute beides getan bei einem Symposium im Schloss Bellevue. Seine Botschaft, Integration von Neuankömmlingen ist nicht allein Aufgabe des Staates. Alle, die im Land leben, müssen sich daran beteiligen. Katrin Brandt hat die Rede von Joachim Gauck gehört.
Wir schaffen das, hat Joachim Gauck noch nie gesagt. Er stellt lieber Fragen und formuliert Bedenken. Dass der Bundespräsident eine unbegrenzte Einwanderung für schwierig hält, hat er oft gesagt. Doch eins ist für ihn klar.
Alle, die in Deutschland eine Bleibeperspektive bekommen, müssen wir auf ihrem Weg in unsere Gesellschaft begleiten.
Integration nennt sich diese Aufgabe und sie muss sofort nach der Ankunft der Flüchtlinge in Angriff genommen werden, forderte der Bundespräsident heute in Berlin.
Je früher Menschen, die wahrscheinlich bleiben werden, die deutsche Sprache lernen und arbeiten können, je früher auch Menschen, die nur vorübergehend bei uns sind, in den Alltag einbezogen werden, desto besser für uns alle.
Sonst nämlich könnten Frust und Langeweile in Gewalt, Kriminalität und Extremismus umschlagen, befürchtete Gauck bei einem Symposium im Schloss Bellevue, zu dem er heute Experten, Aktivisten und Politiker eingeladen hatte. Gelingende Integration sei eine Chance für alle. Allerdings ist das nach Gaucks Auffassung nicht allein Sache des Staates, sondern ein Prozess, an dem sich möglichst alle beteiligen sollten. Auch an die Neuankömmlinge wandte er sich.
Dieses Land gibt ihnen die Möglichkeiten, eine eigene Existenz aufzubauen. Diese Gesellschaft kann auch die ihre werden. Bringen Sie sich ein und lassen Sie uns unsere Zukunft gemeinsam gestalten.
Konflikte allerdings dürften nicht verschwiegen werden. Migration bringe Spannungen hervor, bei Neuankömmlingen und Einheimischen aus unterschiedlichen Gründen. Konflikte seien aber kein Zeichen für gescheiterte Integration. Im Gegenteil, glaubt der Präsident. Gesellschaften erneuern sich durch konstruktiven Streit. Dieses Feld dürfe nicht den Populisten überlassen werden.
Wir können jeden Tag selbstbewusst vorleben, was unsere Gesellschaft auszeichnet. Offenheit und gegenseitiger Respekt. Wir können Augen und Ohren aufsperren und uns einmischen, wenn diese Werte verächtlich gemacht werden, von wem auch immer.
Insgesamt habe Deutschland allen Grund, die Aufgaben selbstbewusst anzupacken, findet der Präsident, auch wenn ihn dann doch etwas stört.
Unser Land ist stark und stabil, auch wenn gegenwärtig die Polarisierung zugenommen hat und der Ton der politischen Auseinandersetzung schärfer geworden ist. Oft wahrlich schärfer als zur Lösung der Probleme erforderlich.
Nicht den Ängsten folgen, sondern der Erfolgsgeschichte Deutschlands ein weiteres Kapitel hinzufügen. Das ist Gaucks Botschaft und das klingt schon verdächtig nach. Wir schaffen das.
Aus Berlin war das ein Beitrag von Katrin Brandt. Das Thema Flüchtlinge spielt für die Befindlichkeit vieler Menschen in Deutschland im Moment eine sehr große Rolle. Das zeigt auch der jüngste ARD-Deutschland-Trend. Egal, ob es um die Zustimmung zu einzelnen Parteien geht oder um den umstrittenen sogenannten Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei. Einzelheiten von Ellen Eni.
Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei ist in Kraft, doch die Deutschen stehen dem mehrheitlich kritisch gegenüber. 56% bewerten den Flüchtlingspakt als eher schlecht, 39% als eher gut. Das hat eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend ergeben. Ob das Abkommen wirklich dazu führt, dass die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge gesenkt wird, sehen die Bürger skeptisch. 40% erwarten, dass weniger Flüchtlinge kommen werden, 41% glauben, dass es gleich viele sein werden und 14% befürchten sogar, dass mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen werden. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 34%, 2 Punkte weniger als im Vormonat. Die SPD verschlechtert sich um 2 Punkte auf 21%, der niedrigste Wert, der je im Deutschlandtrend gemessen wurde. Die Linke verliert 2 Punkte und landet bei 7%, die Grünen verbessern sich um 3 Punkte auf 13%. Die FDP legt 1 Punkt zu und landet bei 7%, die Alternative für Deutschland verbessert sich um 3 Punkte und erreicht 14%, der höchste Wert, der je im Deutschlandtrend gemessen wurde. Alle Ergebnisse des Deutschlandtrends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Ellen Eni mit dem jüngsten Deutschlandtrend. Salah Abdeslam, der mutmaßliche Attentäter von Paris, sitzt weiterhin in Belgien in Haft. Und er wird dort auch noch einige Wochen bleiben, bevor er an Frankreichs Justiz ausgeliefert wird, sagt sein Anwalt. Er soll nämlich in Brüssel in eine Schießerei mit Polizisten verwickelt gewesen sein, für die er sich verantworten soll. Derweil suchen die belgischen Sicherheitsbehörden weiter nach dem flüchtigen, mutmaßlichen Brüsseler Attentäter. Und das tun sie jetzt, wie unsere Korrespondentin Karin Bentsch berichtet, mit einem besonderen Video.
À la requête du parquet fédéral et du juge d'instruction à Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.
Fieberhaft gesucht wird der Mann mit Hut. In einem neuen Video, das die Staatsanwaltschaft vorgestellt hat, ist der dritte Terrorverdächtige vom Brüsseler Flughafen zu sehen, der gut 2 Wochen nach den Attentaten noch immer auf der Flucht ist. In dem Video hat die Polizei den Weg des Tatverdächtigen am Morgen der Anschläge rekonstruiert.
Les services de police cherchent à retracer le chemin de l'auteur qui a pris la fuite.
Nachdem die Bomben um 7.58 Uhr im Flughafen explodiert waren, hatte der Mann mit der hellen Jacke und dem Hut das Flughafengebäude verlassen. Eine Computeranimation zeigt das Gebäude aus der Vogelperspektive.
Une fois les bombes explosées à 7h58, l'homme à la veste claire et au chapeau est sorti du bâtiment.
Anschließend ist der mutmaßliche Terrorist am Sheraton Hotel vorbeigegangen, hat den Parkplatz der Avis Autovermietung überquert und schließlich das Flughafengelände verlassen. Das zeigen Aufnahmen verschiedener Überwachungskameras. Danach ist er zu Fuß durch die Gemeinde Saventem gegangen. Irgendwo dort muss er seine helle Jacke weggeworfen haben.
Il a alors traversé à pied la commune de Saventem tout en se débarrassant de sa veste claire.
Um 8.50 Uhr kam der Mann an einer großen Straßenkreuzung an. Dort trug er keine Jacke mehr, sondern ein helles Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Knapp eine Stunde später befand sich der Terrorverdächtige, laut Polizeivideo, nördlich des EU-Viertels. Nicht weit entfernt vom bekannten Brüsseler Stadtpark Saint-Quentin. Gefilmt wurde er auch hier von mehreren Überwachungskameras.
Il a ensuite remonté la chaussée de Louvain jusqu'au carrefour Mézère, où il est encore une fois repéré par les caméras de surveillance à 9h42.
9.50 Uhr verliert sich die Spur des mutmaßlichen Attentäters im Brüsseler Stadtteil Etterbeek. Die weggeworfene Jacke des Mannes könnte den Ermittlern weiterhelfen. Die Polizei hat das neue Video auf ihre Website gestellt und die Bevölkerung aufgerufen, sich mit Hinweisen zu melden. Noch ist völlig unklar, wer der Mann ist und wie er heißt. In Belgien wird er nur L'Homme au Chapeau genannt, der Mann mit Hut.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Panama Papers schlagen weiter Wellen. In Island zum Beispiel, da will die Opposition Neuwahlen erzwingen, nachdem Ministerpräsident Gunnlaugsson zurückgetreten ist wegen der ihm vorgeworfenen Offshore-Geschäfte. Und auch die EU-Kommission hat sich mit dem Thema befasst. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Les Panama Papers.
Die Panama-Papiere beschäftigen zurzeit Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici.
This week's revelations leave me outraged and furious.
Die Enthüllungen über Briefkastenfirmen für Prominente zum Zwecke der Steuervermeidung und die Beteiligung mehrerer europäischer Banken an diesem Panama-System haben den Wirtschaftskommissar der Europäischen Union wütend gemacht. Die Panama-Papiere zeigten, dass die bereits bestehende EU-Geldwäscherichtlinie von den europäischen Mitgliedsländern nicht wirklich umgesetzt wird. Außerdem sei die bisher von der EU erarbeitete Liste der Steueroasen nicht vollständig, kritisiert der EU-Wirtschaftskommissar.
The previous list was conscious of that. Was unperfect.
Gebraucht werde jetzt eine von der EU gemeinsam erarbeitete Liste über alle Regierungen und Behörden weltweit, die sich weigern, an der Aufklärung über Steuerbetrug mitzuarbeiten, betonte Pierre Moscovici in Brüssel.
Some countries have 85.
Bisher führten einige EU-Länder 85 solcher unkooperativen Behörden auf, einige Mitgliedstaaten hingegen keine einzige. Panama zum Beispiel werde nur von 8 EU-Staaten als Steueroase aufgeführt. Notwendig sei jetzt eine europäisch abgestimmte Liste betrügerischer Steuerparadiese, basierend auf gemeinsam erarbeiteten Kriterien.
A true European, based on common criteria.
Spätestens in 6 Monaten soll diese wahrhaft europäische Liste der Steueroasen vorliegen, damit die EU sie mit angemessenen Sanktionen belegen kann. So der Wunsch der Kommission, die nicht nur den Steuerbetrug in Panama bekämpfen will, sondern auch vor der eigenen Haustür, und zwar den Mehrwertsteuerbetrug. 170 Milliarden Euro entgingen wegen dieses Mehrwertsteuerbetrugs der EU laut Wirtschaftskommissar Moscovici allein im Jahre 2013. Die größte Lücke zwischen den berechneten und den tatsächlichen Mehrwertsteuereinnahmen weist Rumänien auf, und zwar mit 41,1%. Um die Mehrwertsteuerhinterziehung zu bekämpfen, soll das System aus dem Jahre 1993 reformiert werden. Dazu will die EU-Kommission jedem Mitgliedsland erlauben, eigene abgestufte Steuersätze einzuführen. Der bisher für die meisten Waren und Dienstleistungen geltende Mindestmehrwertsteuersatz von 15% soll der Vergangenheit angehören.
Aus Brüssel, Ralf Siener. Nicht alle Politiker sind so kritisch gegenüber fragwürdigen Finanztransaktionen wie in den Panama Papers geschildert, wie die EU-Kommission. Bestes Beispiel: Russlands Präsident Wladimir Putin. Einer seiner Jugendfreunde soll allein mehr als 2 Milliarden Dollar in ausländischen Scheinfirmen versteckt haben. Für Putin kein Problem. Aus Moskau Hermann Krause.
Der Sprecher des Präsidenten Dmitri Peskow gab vor einigen Tagen bereits die Richtung vor. Die Veröffentlichung der Panama-Papiere habe nur ein Ziel gehabt, den russischen Präsidenten zu diskreditieren und Russland zu schaden. Im Zentrum der Enthüllungen stand der Cellist Sergei Roldugin aus St. Petersburg. Auf seinen Namen sollen zahlreiche miteinander verbundene Offshore-Firmen laufen. Heute äußerte sich erstmals Wladimir Putin bei einem Treffen mit Medienvertretern in St. Petersburg dazu.
Was betrifft Sergei Paulovich Roldugin? Ukraine.
Was Sergei Pawlowitsch Roldugin angeht, er ist ein herausragender Musiker, einer der besten unseres Landes. Aber sieht er aus wie ein Unternehmer? Er ist Minderheitsaktionär in einem unserer Unternehmen, das ist alles. Dort verdient er natürlich etwas Geld, aber es geht nicht um Milliarden von Dollar. Das ist Schwachsinn. Der Musiker gehört seit vielen Jahren zu den engsten Freunden Putins. Als er kürzlich von einem Journalisten zu den Enthüllungen befragt wurde, reagierte er äußerst bestürzt und zurückhaltend. Er sei nicht informiert und könne eigentlich zu alledem nichts sagen. Beobachter vermuten, dass Roldugin lediglich seinen Namen für die Transaktionen gegeben hat, ohne überhaupt zu wissen, um was es geht. Putin über seinen Freund weiter. Er verdient etwas, doch, und ich bin stolz auf solche Menschen, fast alles, was er verdient hat, wurde für Musikinstrumente ausgegeben. Diese hat er im Ausland gekauft und dann nach Russland gebracht. Mir ist bekannt, dass er seit mehreren Monaten diese Instrumente an staatliche Musikeinrichtungen in unserem Lande weitergibt. Zu den Vermutungen über die Konten seines Freundes sei ein Teil seines Geldes verwaltet worden, sagte Wladimir Putin. Ein Name findet sich nicht in den Unterlagen, deshalb hat man etwas in die Welt gesetzt. Man hat einige meiner Freunde gefunden, dann hat man ein paar Fotos zusammengeklebt und mein Foto ganz vorne hingestellt und gesagt, da gibt es irgendwelche Freunde des Präsidenten. Und vermutlich existiert da Korruption. Welche denn? Es gibt keine. Auch andere russische Politiker, zum Beispiel der Chef der Kommunistischen Partei, Gennadi Suganow, hatten sich hinter Wladimir Putin gestellt und das Ganze als eine böswillige Kampagne gegen den russischen Präsidenten bezeichnet.
Seit kurzem verhandelt Griechenland wieder mit seinen Gläubigern, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Dabei geht es natürlich auch um Kürzungen, zum Beispiel von Renten. Und dagegen ist der Widerstand wieder mal sehr groß. Heute gab es einen 24-stündigen Streik der Staatsbediensteten. Aus Athen, Thomas Burmann.
Seit 6 Jahren immer wieder die gleichen Szenen in Griechenland, so auch heute. Die Gewerkschaft ruft zum Streik gegen die Sparpolitik. Vor dem Parlament marschieren wütende Bürger auf und protestieren gegen Rentenkürzungen oder Steuererhöhungen. Die griechische Regierung sitzt zwischen allen Stühlen. Sie zeigt Verständnis für die Proteste. Gleichzeitig aber muss die Regierung in Athen die Kürzungen durchsetzen. Sonst bekommt Griechenland keine neuen Hilfskredite und wäre schon morgen pleite. Die Kreditgeber, also vor allem die anderen Euro-Länder, wiederum sagen, wir sind bereit, Griechenland weitere Hilfskredite zu geben, aber nur, wenn Griechenland nicht mehr Geld ausgibt, als es einnimmt. Griechenland muss also weiter sparen. Genau darüber verhandelt die griechische Regierung derzeit mit den Kreditgebern.
Ich glaube, wir sind auf einem sehr vernünftigen Weg, aber wir sind leider noch nicht am Ziel.
So die Zwischenbilanz von Kanzlerin Merkel zu den Verhandlungen zum neuen Sparprogramm für Griechenland. Dabei soll die griechische Regierung etwa 5 Milliarden Euro einsparen. Zum Beispiel durch eine höhere Tabaksteuer und durch eine abermalige Kürzung der Renten. Zudem sollen noch mehr Staatsbetriebe an private Investoren verkauft werden. Klar, dass diese Vorschläge auf Widerstand stoßen. Ein streikender Angestellter klagte heute am Rande der Protestdemonstration in Athen. Durch all diese Pläne werden die Rechte der Arbeiter immer weiter zusammengestrichen. Für diese Rechte hatten wir jahrzehntelang gekämpft, für ein besseres Leben. All das will man uns nehmen. In 2 Wochen sollen die Details des neuen Sparprogramms stehen. Im Gegenzug soll Griechenland dann die nächste Tranche Hilfskredite bekommen. Und, so hofft die griechische Regierung, dann wird sie mit den Kreditgebern auch darüber verhandeln, wenigstens einen Teil des riesigen Schuldenbergs zu streichen. Die Bundesregierung ist gegen einen Schuldenschnitt für Griechenland, der Internationale Währungsfonds aber ist dafür, und zwar mit dem Argument, ein Teil der Schulden müsse gestrichen werden, damit Griechenland überhaupt die Chance bekomme, den anderen Teil der Schulden irgendwann mal zurückzahlen zu können.
Heute Abend in Dortmund gibt es das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Borussia Dortmund und dem FC Liverpool. Und da werden alle ganz genau hingucken, denn Liverpools Coach Jürgen Klopp kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ein Ausblick von Armin Lehmann.
Die Rückkehr des Jürgen Klopp ins Dortmunder Stadion wird hoch emotional. Für Jürgen Klopp genauso wie für viele Spieler, Fans und Verantwortliche des BVB. Dennoch, allen Gefühlen zum Trotz wollen natürlich beide Seiten gewinnen. Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool und erst recht Borussia Dortmund, die einen Sieg allein schon als gute Ausgangslage fürs Rückspiel in einer Woche brauchen. Bei den Engländern sind in den letzten Wochen einige verletzte Spieler zurück auf den Rasen gekommen und daher ist Platz 9 in der Premier League nicht unbedingt besonders aussagekräftig. Dortmund bangt noch um Nationalspieler Ilkay Gündoğan. war in den letzten Wochen aber auch ohne ihn extrem erfolgreich.
Das war das Echo des Tages. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das mit unserem Podcast auf wdr5.de oder ndr.de/info. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.